Ja, herzlich willkommen zu immer noch Staffel 1, diesmal Folge 4. Und mein heutiger Gast, das ist der Ernst Amort, der mich aus Meran jetzt spricht und sozusagen zugeschaltet ist. Hallo Ernst.
Hallo Uschi, grüß dich.
Deinen lieben Co-Piloten und Beifahrer, den Adi, den hatte ich letzte Woche hier. Mit dem habe ich also auch schon ein bisschen was besprochen. Aber jetzt wollen wir es doch mal aus der Seite vom Fahrer betrachten. Weil du bist nämlich schon seit 10 Jahren, habe ich gehört, seid ihr ein Team und fahrt zusammen.
Das ist richtig. Also ich habe den Adi schon effektiv lange im Auto. Und meistens haben wir zu lachen. Zwischendurch gibt es halt auch andere Situationen, aber generell passt es immer.
Ja. Ja, das habe ich schon gehört, dass das wohl ziemlich gut funktioniert mit euch beiden. Wie oft seht ihr euch denn außerhalb von irgendwelchen Rallyes und Trophys?
Also nicht so oft. Jetzt überhaupt die letzten 2 Jahre durch das Virus hat es natürlich nicht so geklappt, aber ich würde sagen, ja, so alle 2 Monate mal sehen wir uns schon.
Okay, ja, das ist gut. Und dann könnt ihr eure nächsten Pläne aushacken.
Ja, so ist es genau.
Wie habt ihr denn den Plan mit der Dakar ausgehackt?
Das war lustig. Wir sind letztes Jahr im Frühjahr bei der Phoenix Rally in Tunesien mitgefahren und ich habe dort, da waren auch Italiener dabei, die haben also die letztjährige Ausgabe, also die erste Ausgabe der Classic schon bestritten und wir sind da im Camp in Tembain gewesen und sitzen da am Sand und sprechen darüber und da haben wir erst einmal zugehört und wenn dann das Gespräch fertig war, hat es geheißen, da müssen wir fast dabei sein das nächste Mal. Und so ist das dann losgegangen. Ne?
Mhm. Sitzt man da eigentlich auch, macht man da auch ein Feuer oder macht man das eher nicht in der Wüste?
In der Wüste gibt es nicht so viel Holz, nicht? Aber dort hatten wir auch, ja, Feuer. Nicht? Also das sind meistens nur so Wurzeln und so, was da halt rumliegt. Ja. Also nicht besonders viel.
Ja, ja, macht er dann eine Kerze in die Mitte oder ein Grill vielleicht. Jetzt habe ich ja mit dem Adi schon ein bisschen auch über euer Auto gesprochen. Also das ist ja eigentlich sein Auto, aber ihr wart damit unterwegs. War das für dich eine starke Umstellung, wirklich vom 4x4 auf ein Peugeot?
Das war das natürlich, ja. Nicht? Aber das Ursprüngliche, dass wir gesagt haben, wir fahren da bei der Dakar Classic mit, war Voraussetzung, dass wir nur mit einem zweiradgetriebenen Auto dabei sein wollten.
Ja.
Also die Herausforderung, da man ja eigentlich durch die Ausschreibung schon wusste, dass keine richtigen Dünenpassagen in der Wertung gefahren werden, hat es eigentlich sofort schon für uns bedeutet, um eine Herausforderung richtig, die zu uns passt, haben wir gesagt, nur Zweirad getrieben, weil mit Vierrad wäre das eigentlich zu einfach.
Das ist zu einfach. Ja, das will ja keiner. Und weil ihr seid den ja nicht Probe gefahren, ne? Ihr habt den aufgebaut und wahrscheinlich bis zum Schluss rumgeschraubt und dann.
Das war, ja, leider war das so. Da ist uns dann auch die Organisation noch in die Quere gekommen und zwar, dass die Autos fast 2 Wochen früher verladen wurden, als das eigentlich programmiert war für uns. Es hätte eigentlich erst Anfang Dezember sein sollten und so war das aber schon eigentlich Ende November. Und das hat uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht und vor allem, wie du sagst, Probefahrt. Wir hatten vor der Garage von Adi die Möglichkeit, 1 Kilometer vor und zurück zu fahren. Wir haben das Auto nie im Gelände probieren können, da wir auch vom Fahrwerk her noch nicht so weit waren. Wir hatten uns Stoßdämpfer machen lassen, die wir effektiv dann erst, als wir damals das Auto nach Marseille gebracht haben, ist Adi in Meran vorbeigekommen und dort haben wir es dann bei meiner Schwester auf dem Hotelparkplatz die Feder montiert, beziehungsweise die Stoßdämpfer montiert.
Ja, okay, also Mut zur Lücke ein bisschen. Ich habe das im Video gesehen, dass diese Abnahme, das war ja so eine große Halle, ne? Sah so ein bisschen aus wie ein Flugzeughangar, wo die Autos dann geprüft haben. Was hättet ihr gemacht, wenn dann einer gesagt hätte, nee Leute, damit könnt ihr nicht starten?
Wir haben natürlich versucht, schon rechtzeitig die Fotos ins Internet zu stellen, da das natürlich auch schon vom Organisator beobachtet wird im Vornherein. Das sind zum Beispiel Fotos vom Innenraum, Überrollbügel, die Sitzkonsolen, natürlich die FIA-Vorschriften, die sie haben, auch für die Klassik, die sind, wenn da was nicht passt, dann bist du nicht dabei, das ist klar. Ne? Aber es kann immer passieren, dass gewisse Sachen sind, die man dann erst vor Ort sieht. Man hätte aber die Möglichkeit gehabt, natürlich das Auto trotzdem zu verschiffen und das Letzte dann noch unten in Jeddah effektiv rechtzeitig zu korrigieren. Wenn, also in gewissen Maßen natürlich. Ne?
Habt ihr das erlebt, dass das Leute machen mussten?
Eigentlich nicht. Wir waren mit uns selbst ziemlich beschäftigt, da wir ja, wir haben das Auto runtergeschickt. Wir wollten dann unten noch eine Kleinigkeit bei uns machen. Und zwar, wir hatten die Servolenkung nicht eingebaut. Wir hatten die Lenkung eingebaut, aber die Servopumpe nicht angeschlossen. Nicht? Das hatten wir im Programm doch zu machen. Und dann letztendlich haben wir das auch noch weggelassen. Und ich bin dann das ganze Rennen eigentlich ohne Servolenkung gefahren. Nicht? Aber das bin ich schon gewohnt von anderen Rallyes.
Ja. Hast du dich denn vorbereitet und so Sport gemacht? So ein bisschen Training?
Nein, es ist so, ich mache eigentlich das ganze Jahr Sport. Ich gehe viel surfen im Sommer, Radfahren, im Winter gehe ich Skifahren. Auch heute bin ich Skifahren gewesen. Ich bin eigentlich nie nicht trainiert. Sommer. Also gut. Für eine Rallye reicht das schon.
Ja, gut. Ist die Classic Dakar oder die Dakar an sich, ist das für dich schon immer so ein Traum gewesen, da mal mitzufahren?
Ich glaube, für jeden Rallye-Fahrer, ob klein, groß, also ob jung, ob alt, das ist irgendwie immer das, die Sache, das Top, das man einmal möchte mitfahren. Nicht? Und das war auch mein Spruch zum Adi. Ich habe gesagt, einmal im Leben muss man dabei sein. Mindestens einmal, sage ich jetzt.
Ja, bist angezündet. Ja. Seit wie vielen Jahren bist du im Offroad unterwegs?
Also, dass ich Rennen fahre, sind es, glaube ich, jetzt 18 Jahre. Ich bin seit 1986, dass ich mit meinem Auto oder halt mit einem Auto nach Afrika gefahren bin, früher mit einem alten Land Rover. Ich habe viele Reisen in Afrika gemacht, also ich muss sagen, seit ich 22 bin, hat es mich immer wieder in die Wüste gezogen.
Und auch manchmal in den Schlamm, ne? Ihr habt da so einen Tomcat, habe ich gehört.
Ja, also das ist ja vor allem, wenn wir da die Breslau mitgefahren sind, also Polen. Ich muss zwar sagen, ich habe das Rennen einige Male gemacht, also früher mit einem Bertone. Das ist so ein, der heißt in Deutschland Daihatsu Rocky, so etwas. Später hatten wir
einen. Bertone hört sich aber viel besser an.
ja, das ist bei uns in Italien war das Auto von den Carabinieris. Ne? Die hatten einen, das war ein 1800er BMW-Motor, also das Auto lief gut. Also. Und später dann mit einem Discovery, einem modifizierten. Und dann sind wir auf den Tomcat umgestiegen. Und also seit ich mit dem Tomcat fahre, ist eigentlich der Adi bei mir. Oder ich beim Adi.
Ja. Naja, ihr seid einfach hier so.
Ja.
Sag mal, und als das dann da so losging, gab es irgendwas, wo du dir vorher Gedanken drüber gemacht hast, dass das vielleicht für dich schwierig sein könnte? Oder hast du einfach gesagt, du guckst von Tag zu Tag?
Du sprichst jetzt von der Dakar natürlich. Ne? Meine Sorge war es natürlich, wir haben ein Serienauto, das wir schon umgebaut haben. Wir haben es etwas höher gelegt, wir haben größere Reifen drauf gemacht, wir haben gewisse Sachen verstärkt. Wir haben natürlich den originalen Motor, das originale Getriebe, die originale Kupplung, Antriebsstrang und so weiter, das ist alles original. Jedes Auto, das von der Straße auf eine Rallye soll, da fragt man sich immer, man kann den schwächsten Punkt immer irgendwo anders hinschieben. Nicht? Aber ich glaube generell, was Aufhängung betrifft und Fahrwerk, da waren wir eigentlich recht gut. Wir waren natürlich sehr spät und hatten das nicht mehr testen können. Meine effektive Sorge war die Kupplung. Mhm. Wir haben das originale Getriebe, das ist ein Getriebe mit 4 Gänge. Das war so in den 70er Jahren, als unser Auto ist von 1977.
Wahnsinn.
Da waren die ersten Gänge also sehr lang relativ. Nicht? Heute mit den 5- und 6-Gang-Getrieben oder auch 8-Gang-Getrieben, was Automatik betrifft, ist das natürlich ganz was anderes. Und wie gesagt, wir haben größere Reifen noch drauf gemacht. Folgedessen ist dieser erste Gang noch länger geworden. Ne? Mhm. Und das bedeutet natürlich, wenn du auf der Straße fährst, ist das alles kein Problem. Im Gelände hingegen, wenn man den Schlupf hat, wenn man Sand hat, wenn man auch Schlamm, geht das natürlich auf die Kupplung. Das ist der schwächste Punkt. Mhm. Und das war eigentlich, was mich bis an den letzten Tag eigentlich immer verfolgt hat. Wir hatten zu Beginn gleich einmal die Möglichkeit, im Sand zu fahren. Also das war, glaube ich, die zweite Etappe. Da sind wir durch so ein langes Wadi durchgefahren. Ich habe zum Adi immer gesagt, ich werde versuchen, nie stehen zu bleiben. Ja? Mhm. Und das ist sicher richtig gewesen, weil so konnte ich die Kupplung natürlich schonen. Mhm. Und wenn es dann effektiv einmal oder das erste Mal notwendig war diese, sagen wir, die Kupplung schleifen zu lassen, dann hat man auch gleich gerochen, was das bedeutet. Nicht? Mhm. Ja. Und ich sage immer, ein Rallye-Fahrer oder sagen wir, ein Team muss das Fahrzeug kennen und vor allem den Geruch des Fahrzeuges. Du musst verstehen.
Ja, und die Geräusche natürlich.
Ja, natürlich. Nicht? Aber der Geruch ist wesentlich. Nicht? Du musst kennen, ist das vom Kühler, ist das vom Ölleitung, ist das von den Bremsen oder wo kommt der Geruch oder von der Kupplung, wo kommt das her? Nicht?
Ja.
Und da muss man natürlich reagieren darauf.
Ja. Aber es hat ja bis zum Schluss geklappt. Ihr habt gefinisht, ne? Und die Kupplung war zumindest nicht kaputt.
Die Kupplung war nicht kaputt. Wir hatten einige Probleme mit unserem umgebauten Auspuff. Das Auto hat normalerweise, wie die meisten Limousinen oder Coupés, den Auspufftopf unten mittel dran und ist natürlich dadurch tief. Wir haben diesen zentralen Auspufftopf abgebaut und haben nur mehr ein Rohr von vorne bis nach hinten gezogen und hinten einen Endtopf drauf gehabt. Ne? Mhm. Diese Auspuffführung hat natürlich zur Notwendigkeit gehabt, dass wir einen Teil mit flexiblen Rohren machen mussten. Und das war dann auch das Problem, der einige Male dann gebrochen ist. Ne? Mhm. Aber deshalb kann man trotzdem fahren und das ist natürlich laut, aber das Auto fährt trotzdem nicht. Und das ist eigentlich
und das nicht interessiert so ein Problem. Da nicht so sehr wie in der Münchner Innenstadt.
Genau so ist es.
An dieser Stelle unterbreche ich mal ganz kurz, um euch den Supporter vorzustellen. Wenn ihr einen Energieausweis benötigt für Wohngebäude oder auch für Gewerbe, dann geht das natürlich am allerbesten und schnellsten mit einem Klick im Internet. Und das könnt ihr machen bei online-energieausweis.org. Damit kriegt ihr von einem Ingenieurbüro ganz, ganz seriös mit einem Klick einen Energieausweis ausgestellt. Jetzt sag mal, also richtig Dünen waren ja nicht dabei in eurer Klasse, ne? Aber was waren so von der Strecke her die größte Herausforderung für dich als Fahrer, also fahrerisch, nicht fürs Auto?
Ganz unterschiedlich, ne? Das ist, ich sage immer, man hört so erzählen, ne? Ich sage immer, es gibt viele Jammerer. Die sagen dann, die Strecke da war zu schnell zu fahren und da war es zu steinig und da war es zu sandig. Ich sage, es ist für jeden gleich, nicht? Und jeder muss da durch, so gut wie möglich. Mhm. Für uns natürlich Hinterradantrieb, Einzelradaufhängung, Unser niederster Punkt war das Differential. Das heißt, bei einer Starrachse hat man das, kennt man das nicht. Wenn man in ein Loch reinfährt, dann ist die Achse und der Abstand von Differential zum Boden bleibt immer derselbe. Bei der Einzelradabhängen natürlich gehen die Räder rauf und das Differential bleibt, wo es ist. Ne? Und das war natürlich bei uns auf den steinigen Pisten schon ein Problem. Nicht? Und um solche Sachen zu vermeiden, ist das Einzige, dass man versetzt fährt. Das heißt, dass man mit einem Rad möglichst am Rand fährt und den, wie sagt man, den Zwischenkanal zwischen den beiden Spuren, der meistens so einen Bauch hat, dass man diesen meidet. Wir hatten natürlich von vorne bis hinten ein Aluschutzblech drauf, zum Glück, weil effektiv manchmal nicht die Möglichkeit war, so weit am Rand rauszufahren, weil es steinig war, um dass wir dort nicht angeschlagen haben. Das war eigentlich schon, also ich glaube, vom Fahrerischen her die größte Herausforderung, da keinen Schaden zu machen oder wenig Schaden zu machen.
Ja, und ist es eher ein Rennen, was sich durch die Navigation entscheidet?
Die Navigation ist bei diesem Rennen eigentlich anders wie bei den normalen Rallyes, die wir fahren, wo es immer auf Geschwindigkeit geht. Hier ist die Navigation, man hat den Zeitdruck nicht. Man navigiert und die vorgegebene Strecke vom Veranstalter ist so genauestens wie möglich nachzufahren. Wenn man sie perfekt fährt, kriegt man 0 Punkte. Wenn man gewisse Ecken oder Kurven nicht genau fährt, dann kriegst du Strafpunkte. Im Verhältnis zu den, wenn man die Resultate anschaut, dann muss man sagen, dass die Navigationsprüfungen relativ einfach waren. Also ich habe einen guten Navigator, der hat wenig Fehler gemacht. Vor allem, da der Zeitdruck nicht ist, ist es eigentlich relativ, ich würde sagen, einfach.
Ja.
Die Sonderprüfungen, wo die Richtgeschwindigkeit vorgegeben ist, ist natürlich anders, nicht? Das ist, wir sind die langsamste Kategorie gefahren. Ich habe zum Adi gesagt, letztendlich, wenn wir das Auto getestet hätten und das Auto wirklich fertig gehabt hätten, dann wäre es ein Spaß gewesen, die schnellere Kategorie mitzufahren. Natürlich ist dort prozentuell die Geschwindigkeit etwas höher, aber auf jeden Fall machbar.
Ja. Na, du hast ja vorhin schon gesagt, dass es wahrscheinlich nicht das letzte Mal war, dass du mitgefahren bist, ne? Also.
Ich habe gesagt, ja, jetzt sage ich, mindestens einmal muss man dabei sein.
Ja, ja, genau. Gab's denn in dieser langen Zeit, ich meine, das ist ja schon auch anstrengend und auch mental nicht ganz ohne, gab es denn da einen Moment, wo du gesagt hast, boah, nee, ich habe gerade keinen Bock mehr?
Ich hatte einen Tag, wo, ich habe es vorhin schon erwähnt, wo uns der Auspuff gebrochen ist. Und dort ist auf meiner Seite, wir haben einen V6-Motor und die linke Seite, die Fahrerseite, ist der Auspuff gebrochen. Und wo die Lenksäule ins Auto reingeht, die haben wir auch modifiziert, die war nicht abgedichtet. So habe ich ziemlich viel Abgas abbekommen. Wir haben natürlich die Fenster offen gehabt, aber mir war dann abends schlecht. Also mir ging es nicht
Kopf
mehr gut.
Wahrscheinlich
nicht?
Auch, ne?
Ja, und kreislaufmäßig. Nicht? Das war eigentlich das Einzige. Das hat sich dann den nächsten Tag dann schon wieder gebessert. Nicht? Aber ich kannte dieses Phänomen nicht.
Ja, ist ein blöder Rausch eigentlich.
Ja.
Aber für sehr viel anderen Rausch gibt es ja in Saudi-Arabien auch nicht.
Nein, aber es ist so, es ist besser von alkoholfreien Bier einen Rausch zu haben, als wie von Abgas.
Ja, das stimmt wohl. Es gab eine Situation, da wollte ich dich noch nachfragen. Da ist dein Co-Pilot aus dem Auto gefallen. Was war denn da los?
Ja, das war, man muss eines sagen. Erstens, dieses Video ist super. Also, das gefällt allen, die das sehen. Man muss dazu beisagen, das ist nicht auf der Wertungsetappe gewesen. Das war bei einer Überführung. Da war ein großes Sandfeld und wir mussten, wenn wir durch die Engstelle gefahren sind, mussten wir stehen bleiben, da dort ein anderer Panda und ein LKW hängen geblieben sind und die haben den dann rausgezogen. Danach sind wir an dieser Stelle gehangen und uns hat ein anderer LKW wieder rausgezogen, bis das Gelände flacher war. Aber wir waren nicht mehr imstand, dort zu starten, auch immer bezogen auf die Kupplung. Ich wollte die nicht kaputt machen. Ne? Das war nicht am letzten Tag, das war am vorletzten Tag.
Ja, da
Und
schon mal gerade gar nicht.
ja, eben. Nicht? Und dann haben wir noch gewartet und dann kam noch ein LKW. Und dann haben wir den gefragt, nimmst du uns mit? Ja, also ohne weiteres kein Problem. Haben wir uns schon dort angehängt. Und ich habe vorher noch hinten im Kofferraum aufgemacht gehabt und habe den Schlüssel am Kofferraum stecken lassen. Da sind wir eingestiegen, der ist losgefahren und bei mir ist das Lenkradschloss eingeschnappt. Jetzt, um das, da, dass der uns, das, der sieht uns ja nicht, weil der LKW ist vorne nicht, und das Auto ist genau im Schatten dahinter gewesen. Nicht? Jedenfalls, um dass der uns sieht, ist der Adi rausgesprungen, aber das Auto ist ja schon gefahren. Und folgedessen hat er da seine Purzelbäume geschlagen und dann ist er nachgelaufen und hat gewinkt, dann hat er uns aber gleich gesehen.
Ja, stimmt. Hupen macht ja auch nicht viel Sinn in der
Na, das
Situation, ne?
hören die nicht. Das ist.
Ja, eine sehr schöne Geschichte. Für alle, die das Video nicht kennen, schaut mal auf der YouTube-Seite von Timeout Racing. Da findet ihr nicht nur das Video, sondern auch noch eine ganze Menge anderer zu der Veranstaltung. Und der Sven ist nächste Woche da. Der erzählt dann vielleicht auch noch mal, wie das so aus von außen drauf guck Situation war. Das war tolles Deutsch jetzt, aber du weißt Bescheid. Ja, hast du irgendwas falsch eingeschätzt oder anders eingeschätzt?
Nein, also ich bin sehr überrascht von der ganzen Veranstaltung. Es ist sehr gut, war sehr gut organisiert. Man muss sagen, natürlich auch jetzt mit dieser ganzen Virussache ist das sehr aufwendig. Aber ich kann nur meine größten Komplimente den Veranstalter weitergeben. Also es ist sicher nicht leicht für so viele Leute eine solche Veranstaltung in dieser Zeit durchzuziehen. Und da sicher, sagen wir unter Anführungszeichen, der letzte Tag war eigentlich der, wo wir alle enttäuscht waren. Nicht der Zieleinlauf ist natürlich, den haben wir uns anders erwartet. Nicht? Das ist dann,
Ja, wieso?
das ist so, wir hatten die letzte Etappe. Hatten dann von Etappenziel bis nach Jeddah eine Überführungsetappe nochmal, die, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 150 Kilometer waren das. Danach mussten wir in die Stadt rein, in dem Gelände, wo normalerweise der Formel-1-Ring der neue ist, haben sie dieses Camp aufgebaut, um die Preisverteilung zu veranstalten, natürlich auch für die richtige Dakar und parallel dann für die Klassik. Die Klassik war in diesem Moment für sie natürlich nicht mehr so wichtig und das hat das auch vielleicht aufgrund des Zeitstresses. Wir mussten die Autos innerhalb, also vor 11 Uhr nachts noch im Hafen abgeben. Nicht? Wir sind dorthin gekommen und dann ist schon 7 Uhr gewesen, nicht? Oder halb 8. Das war effektiv man darf nicht sagen, es war schlecht organisiert, auf keinen Fall, aber sie waren überfordert, vor allem auch, weil das ganze Einheimische, die Einheimischen am Sonntag heimgefahren sind. Nicht also die unterwegs waren. Nicht? Das hat Es hat halt dann nicht so geklappt, wie wir es uns eigentlich
Ja.
vorgestellt hätten. Nicht? Aber ich sag,
Man möchte sich da schon mal richtig in den Armen liegen und einfach mal irgendwie sich freuen. Normalerweise würde man sich ein Bier aufmachen, das geht dann ja dann auch nicht so.
ja, wir haben das, aber ich muss sagen, beim Zieleinlauf nach der Etappe, dort haben wir eigentlich schon, haben wir das gemacht. Nicht? Und siehst, was, es war sehr schön, wir hatten ja, du hast sicher das, die Episode mit dem Nasser gehört, der uns das Teil
Ja, haben wir hier
gebracht
auch schon
hat.
besprochen, ja.
Ja, das ist ja, und der Nasser hat uns gesagt, wenn wir ins Ziel kommen, dann machen wir miteinander noch ein Foto. Jetzt war das Ziel der richtigen Dakar und unser Ziel, die waren parallel, also 50 Meter nebeneinander. Nicht? Und wir sind durchs Ziel gefahren und Nasser ist auch gerade durchs Ziel gefahren. Nicht? Und da
Toll.
sind wir rüber und haben ihm gratuliert, da er gewonnen hat. Und das war also sehr schön. Also mir hat das eigentlich gereicht. Also wenn das andere
Ja,
dann auch nicht so war,
ja.
das ist für mich kein Problem.
Ich hätte dich jetzt noch nach deinem schönsten Moment von der Veranstaltung gefragt, aber vielleicht war der das schon, hm?
Nein, also der schönste Moment war, wenn die Riemenscheibe wieder drauf
Ja, gut.
war. Aber das ist so, wir haben das Teil ja jetzt doppelt. Nicht? Wir hatten es einmal von der Schweiz bekommen und einmal hat es uns der Nasser persönlich vor Ort besorgt. Nicht? Das ist das Tolle
Ja.
gewesen. Nicht?
Ja. Ja, die müsst ihr eigentlich dann wieder ausbauen und einrahmen und euch aufhängen.
Na, die bauen wir nie mehr aus.
Nie mehr. Die wird auch nie mehr kaputt gehen.
Ja, ich glaube, das so wird es sein.
Ja. Ja. Ich habe immer so gedacht, wenn ich mir die Videos angeschaut habe, wie surreal das doch eigentlich ist, wenn man da durch das Land fährt und dann die Kamele von links nach rechts über die Straße latschen. Also da denke ich mir auch, wie krass das sein muss, wenn man da einfach in so einem Auto sitzt, in so einer Situation, und das ist doch schon schräg, oder?
Bade, das ist so. Ich bin viel in Afrika unterwegs gewesen, nicht? Also mich hat das nicht so beeindruckt. Das, hier
Da
hat es
kennst du dich.
aber oft viele Kamele gegeben, nicht? Also ansonsten unten in Afrika siehst du vielleicht Gruppen von 30 Kamelen, aber da sind ja teilweise 100 Kamele dann gewesen, also große Herden, nicht?
Ja, verrückt, ja. Und sag mal, eine Sache ist mir noch aufgefallen. Ihr habt ganz brav die ganze Zeit euer Kennzeichen im Auto gehabt. Ist das da Pflicht oder habt ihr das einfach so gemacht?
Nein, nein, das braucht schon, weil wir ja straßenzugelassene Autos haben müssen, weil die Überführungsetappen sind ja sehr lang, man fährt auf den Straßen. Sie ist zwar die Startnummer ist drauf, nicht? Und jeder weiß, wenn die Nummer drauf ist, dann wirst du schon dabei sein und der Rest ist eigentlich nicht, also nicht wichtig. Nicht? Wir hatten aber zum Beispiel einer unserer Freunde, die mitgefahren sind, der hat in einem Kreisverkehr einen Unfall verursacht. Nicht? Wenn der wahrscheinlich das Kennzeichen nicht oben gehabt hätte, dann hätte er vielleicht ein Problem gehabt. Nicht? Und so
Ah,
ist das
ja, stimmt.
natürlich, bist halt in Ordnung. Nicht?
Ja, das stimmt. Sag mal ernst, so, was machst du jetzt noch dieses Jahr? Also, Phoenix habe ich gehört,
Also
ist.
Phoenix möchten wir auf jeden Fall. Also da sind wir schon eingeschrieben, da fahren wir jetzt runter mit unserem Tomcat. Da gibt es wieder 4x4 und da gibt es auch Sand und
Ja,
Dünen.
Dünen, ja.
Ja.
Und was
Und
wollen wir noch machen dieses Jahr?
jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht. Ne? Das ist so, ich würde ganz gern, ich habe mich jetzt, ich habe einen Freund, der Motorrad fährt auch. Und vielleicht, dass wir in Albanien die Rallye mit Motorrad mitfahren. Muss man schauen.
Gut. Ja, gut. Sehr schön. Das hat mich gefreut, auch das sozusagen aus Fahrersicht das nochmal zu hören. Jetzt habe ich sie bald alle zusammen. Und bis jetzt ist es, glaube ich, eine gute Staffel geworden, aber die wird jetzt durch dich echt nochmal abgerundet. Und ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich. Also wenn sich jetzt jemand motiviert und animiert fühlt und sagt, da will ich auch mal mitfahren, was sind deine fünf ultimativen Tipps? Oder sag drei.
Also, der erste Tipp ist immer, wenn man was machen will, dann kann man es machen. Der zweite Tipp ist, die Fahrzeugwahl soll sich natürlich auch nach dem, ich will jetzt nicht sagen nach dem Können, aber vor allem, was man sich selber zutraut, gewählt werden. Natürlich bei der Klassik, heuer wussten wir, es gibt kein Sanddünen, folgedessen ist das mit dem Hinterrad kein Problem gewesen. Es sind Sandpassagen gewesen, aber absolut machbar. Also ich spreche jetzt vom Rennen selbst. Die Wadis, die wir gefahren sind, ich sage, wer da mit dem Vierrad nicht durchkommt, der ist an falscher Stelle. Also das war für jeden machbar. Also von der Schwierigkeit her, muss ich sagen, sind wir andere Sachen gefahren, wo du sagst, ja, Sand, Vierrad, aber da brauchst du einen Vierrad. Diesmal war es effektiv sicher leichter. Und wie ich gesagt habe, man darf nicht stehen bleiben mit Hinterrad, nicht? Oder Vorderrad. Wir hatten, es war ein sehr schöner Citroën dabei, ein CX, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Die haben zum Beispiel das super gemeistert. Nicht? Die sind zwar auch eingesandet, sind dann wieder raus und so weiter, aber sie sind immer gefahren. Nicht? Und das sage ich, die haben auch gesagt, sie wollen mit Zweirad fahren. Nicht? Und sie haben das durchgezogen, sind auch bis ans Ende gefahren.
Ja. Ja.
Wir haben zwar zwei Tage stillgestanden. Das war blöd gelaufen. Aber ich glaube, wenn wir die zwei Tage auch fahren hätten können, dann wären wir in der Wertung sicher viel weiter vorne gewesen.
Ja, naja, nächstes Mal. Das ist ja auch sowieso, das sind dann genau die Punkte, die kann man nicht kalkulieren.
Nein.
Und wenn es dann so ist, ist es so, aber das macht ja das Erlebnis nicht weniger schön. Ja.
Nein. Und dann ist so, das Dritte oder das Wichtigste von diesen, was man sich sagen muss, wenn man mitfährt, man darf nie aufgeben. Man muss es immer durchziehen, bis ans Ende. Mhm. Und es geht immer. Also man muss nur, wenn der Wille da ist, und jetzt haben wir das Vierte, man braucht den richtigen Beifahrer.
Mhm. Ja.
Und man muss auch über Fehler lachen können. Also sowohl vom Fahrer wie auch vom Beifahrer. Das ist sehr wichtig.
Mhm. Das ist mir vor allem. Ich bin mit meinem Beifahrer sogar verheiratet, also.
Ah, neues. Ja, aber das kann auch eventuell ein Problem werden.
Nee, in unserem Fall tatsächlich nicht, aber das, da gebe ich dir recht, es könnte eins werden. Ja, hast du noch einen fünften Punkt? Immer guten Obstsalat.
Ja. Also ja, fünfter Punkt, also wenn man einen Servicemann dabei hat, dann, ich glaube, einen besseren wie Sven und auch unseren Uwe, der dabei war und uns sehr geholfen hat, ich glaube, das ist etwas Unbezahlbares.
Ja, das glaube ich auch. Ja, super. Du, dann wünsche ich dir viel Erfolg erstmal auf der Phoenix und dann auch auf dem Motorrad, wenn du es machst. Und vielleicht sieht man sich ja mal irgendwo. Noch.
Ja.
Mal gucken.
Ja, schauen wir mal.
Ja, das war ein sehr schöner Sonntagabend mit dir. Und hier ist Sturm. In Meran ist wahrscheinlich morgen wieder schönstes Wetter.
Heute noch schneit es bei uns.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, naja, vielleicht schaffe ich es ja auch noch mal hin, bevor die Saison vorbei ist. Ab auf die Ski.
Geht gut und jeder darf zu uns her jetzt.
Ja. Genau.
Jetzt haben sie das normalisiert.
Ja. Ja, also man kann es noch gar nicht glauben, nachdem ja letztes Jahr alles dicht war, aber ab in den Schnee und in die Sonne.
Ja.
Ich danke dir sehr, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne. Danke dir.
Und bis demnächst.
Ja. Ciao.
Nächste Woche kommt der Sven. Da habe ich mit dem Ernst gerade auch schon ein bisschen drüber gesprochen, was der so gemacht hat. Der hat nämlich das Team begleitet und hat einen täglichen Videoblog veröffentlicht bei YouTube. Das könnt ihr euch gerne einfach schon mal anschauen. Schaut einfach unter Timeout Racing, da findet ihr alles. Was das für eine Arbeit ist und wann man eigentlich morgens aufstehen muss, um noch halbwegs das Video hochzuladen, das frage ich den Sven nächste Woche. Und auch, was man sonst noch so zu tun hat, wenn man den ganzen Tag im Wüstensand herumsitzt. Bleibt gesund, bis nächste Woche.